Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Großer Tag für die Fridays for Future, denn heute gab es ja den ersten internationalen Klimastreik, und zwar in Aachen.
Es kam Zug aus Basel und der hat uns mitgenommen in Freiburg.
Und das Geile war halt, dass einfach so viele internationale Leute in dem Zug waren.
Ja, es war super.
Leute aus Italien,
genau.
Deutschland.
Schweiz, es war super.
Genau, die Leute sind also angereist mit Sonderzügen aus insgesamt 16 Ländern. Kurzen Eindruck habt ihr gerade schon mal bekommen, wie es in den Zügen so war. Viele, die jetzt in Aachen sind, die schlafen in einem Parkhaus. Ja, da hat man die Parkbuchten einfach umfunktioniert. Da passt dann locker eine Isomatte rein und eben auch ein Schlafsack. Wie der Tag heute abgelaufen ist, das kann uns unsere Reporterin Vivien Leue gleich sagen. Die hat die Demo nämlich für euch begleitet. Infos zu den Themen, die heute sonst noch wichtig sind und zu denen ihr mehr wissen solltet, die liefern wir euch im frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 21. Juni. Ein weiteres Thema, um das wir uns kümmern heute, sind Raupen. Und wenn alle Raupen so süß und niedlich aussehen würden wie die kleine Raupe Nimmersatt, dann hätten Raupen, ich bin mir ganz sicher, überall auf der Welt richtige Fankurven. Nur so ist es einfach nicht. Guckt euch mal den Schwammspinner an.
Schwammspinner hat wirklich damit zu tun, dass wenn die Falter eben die Eier ablegen, dass sie dann diese Eier auch nochmal schützen durch sogenannte Afterhaare. Die sind so braun-gelblich und von Weitem ist das so zu sehen, als wäre das ein Schwamm.
Überhaupt, dieser Schwammspinner ist eine ziemlich haarige Angelegenheit. Also ich finde, sieht nicht wirklich süß aus. Das könnt ihr natürlich sagen, Sonja, sei doch nicht so oberflächlich. Aber dieser Schwammspinner, der macht auch noch Probleme in einigen Regionen in Deutschland. Und zwar auch gesundheitliche. In dieser halben Stunde lernt ihr also das Gegenteil kennen von der kleinen Raupe Nimmersatt. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Zukunft ist für alle gut, Zukunft ist für alle da und Zukunft ist natürlich auch für alle wichtig.
Who's future? Who's future? Who's future? Thank you.
Und um das nochmal deutlich zu machen, haben sich heute sehr, 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 sehr viele Menschen getroffen, denn heute war bzw. ist internationaler Klimastreik, der allererste, und zwar in Aachen. Das heißt, zum ersten Mal treffen sich die Fridays for Future in der International Edition, wenn ihr so wollt. Schätzungsweise 35.000 bis 40.000 Menschen, eben nicht nur aus Deutschland, sondern zum Beispiel auch aus der Schweiz, Belgien, Niederlande, Italien, sind heute in Aachen zusammengekommen, um eben für den Klimaschutz zu demonstrieren. Denn Klimaschutz ist eben eine globale Aufgabe und der hört ja auch nicht einfach so an irgendeiner Ländergrenze auf. Das wollten also die Demonstrierenden heute gerne nochmal zeigen. Den ganzen Tag schon dabei für uns und für euch unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Vivien Leue. Vivien, wie ist die Demonstration in Aachen denn heute abgelaufen?
Ja, also ich würde sagen, Party und Protest, das kann Fridays for Future super miteinander kombinieren. Hier war eine Mega-Stimmung, Sonnenwetter und wirklich gute Stimmung, aber eben nicht nur Party. Also tatsächlich, wenn man mit den Menschen gesprochen hat, dann kamen Argumente, dann wurde diskutiert. Es waren ja auch nicht nur Schüler da, sondern auch Eltern, Großeltern. Ich habe einen gesehen, der hatte ein Plakat Opa for Future. Und mit denen kamen die Schüler ins Gespräch. Und dann wurde darüber geredet, ob man denn so viele Flugreisen machen müsse, immer wieder Fleisch essen müsse und so weiter. Und gleichzeitig im Hintergrund kamen die Rhythmen von der Band oder den mehreren Bands. Seit 14 Uhr gibt es hier eine Art Abschlusskundgebung und die ist immer noch nicht beendet.
Ich meine, klar, ne? Es geht darum, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Trotzdem nochmal an dich die Frage, was ist so die Hauptbotschaft derjenigen gewesen, die da heute auf die Straße gegangen sind? Was war das größte Anliegen?
Also kurz und knapp stehen Fridays for Future dafür, weit früher als 2038 aus der Braunkohle auszusteigen und ganz, ganz schnell auch diese CO2 ausstoßenden Kraftwerke abzustoßen. Und dazu sagte mir auch eine:
Das ist, glaube ich, ein richtig starker Schritt.
Es ist wichtig, dass die Jugend zeigt, dass wir international agieren müssen und dass nicht jeder seine eigene Politik durchsetzt und dass nicht Deutschland sagt, ach, wir sind aber doch schon Vorreiter, nur weil andere Länder nicht so weit sind. Für die Dinge, die Deutschland tun könnte mit seinen Möglichkeiten, sind wir so weit hinten dran, dass es fast zum Schämen ist.
Ja, also weil natürlich die Politik immer wieder sagt, wir sind doch schon so weit. Und dann sagte mir auch noch ein anderer Demonstrant.
Ich glaube auch, dass gerade so eine Aktion wie hier in Aachen zeigt, dass es vorangeht und dass es weitergeht und dass der Protest bleibt.
Und das war heute, glaube ich, dieses Zeichen, was Sie setzen wollten. Sie wollten erstens zeigen, wir sind international, das hört nicht an den Ländergrenzen auf, und zweitens, wir bleiben. Und wir machen das jetzt jeden Monat, also eigentlich ja sogar jede Woche. Aber im September ist das nächste internationale Event von Fridays for Future geplant. Insofern, das geht weiter, bis die Politik sich bewegt.
In welcher Stadt, Vivian, weißt du das schon?
Nee, das ist noch nicht ganz klar. Also da soll auch hier in der Region sein, weil nun mal hier das rheinische Braunkohlerevier der CO2-Emittent in Europa ist. Also mit 3 Tagebauen und 4 Braunkohlekraftwerken sind wir da hier in der Region, ja, Schlusslicht, würde ich sagen, was CO2-Ausstoß anbelangt, ja.
Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also ich meine, du hast jetzt gerade schon den Tagebau angesprochen, und es wurden ja auch das ganze Wochenende eben dort auch schon Proteste angekündigt. Und ich glaube, es gibt ja eben durchaus eine Schnittmenge zwischen den Fridays for Future und denen eben, die dann gegen den Tagebau Garzweiler demonstrieren.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Bündnis Ende Gelände, die seit Mittwochabend, Donnerstag schon ihr Klimacamp hier etwa eine Stunde entfernt haben, heute auch schon versucht haben, in einen Tagebau einzudringen, aber das ist, hat dann nicht ganz geklappt. Also da sind sie einfach nicht hingekommen, weil die Polizei dann Zugverbindungen gesperrt hat und so weiter. Aber die werden das weiter versuchen, weil die demonstrieren halt nicht nur, sondern üben zivilen Ungehorsam. Das heißt, sie gehen in die Tagebaue rein, das ist dann Hausfrieden, oder sie setzen sich auf die Kohleschienen, also Schienen für die Kohlebahnen. Und morgen gibt es aber zusammen mit Ende Gelände noch eine Demo. Man muss sagen, beide Gruppen, Fridays for Future, Ende Gelände, solidarisieren sich miteinander und sagen, wir haben unterschiedliche Protestformen. Das ist auch gut. Jeder soll die Protestform wählen, die für ihn sich richtig anfühlt. Und morgen werden sie zusammenkommen. Und die einen werden dann weiterziehen und versuchen, einen Braunkohletagebau zu stürmen. Und die anderen werden einfach nur, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, protestieren. Also da gibt es eine große Schnittmenge, nur die Art und Weise, wie protestiert wird, die ist doch anders.
Vivian Leue über den ersten internationalen Klimaprotest heute in Aachen. Frische Eindrücke also von ihr in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova.
Im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sitzt ja mittlerweile ein Mann in Untersuchungshaft. Die Polizei sagt, er sei dringend tatverdächtigt. Dieser Mann heißt Stefan E. und er hat schon eine ganze Liste an Straftaten begangen. Unter anderem 1993 einen Anschlag auf ein Haus im hessischen Hohenstein-Steckenrod, in dem Menschen gewohnt haben, die in Deutschland Asyl beantragt hatten. Der hessische Verfassungsschutz hatte erst gesagt, seit Jahren schon war Stefan E. nicht mehr auffällig und deswegen auch nicht mehr auf unserem Radar. Dazu gibt es aber durchaus andere Sichtweisen. Tina Kiesling aus den Nachrichten ist da. Was gibt es da für neue Erkenntnisse, Tina?
Also die Kollegen vom ARD-Magazin Monitor, die haben sich Fotomaterial genauer angeschaut. Das Material, das haben sie von einer Plattform, die heißt EXIF. Das ist eine antifaschistische Rechercheplattform. Und die eben haben Fotos von einem Treffen verschiedener Neonazi-Gruppen. Und zwar von diesem Jahr, aus dem März. Da waren unter anderem Combat 18-Mitglieder dabei. Die haben sich da am sächsischen Mücker getroffen. Und der Sachverständige, der quasi da für das Monitor-Magazin berufen wurde, der hat sich die Fotos angeschaut und der sagt eben, dass da Stefan E. drauf ist.
Warum ist das jetzt so brisant?
Weil es zeigen würde, dass Stefan E. tiefer in der rechtsextremen Szene drin ist, als das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz, die es ja eigentlich besser wissen müssten, gesagt hat. Die meinten ja ursprünglich, ja, der war seit 2009 eben nicht mehr auffällig. Deswegen wurden nach einer Frist von 5 Jahren alle Daten aus seiner Akte gelöscht. Es gäbe keine Erkenntnisse mehr zu ihm. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat daraufhin den Kollegen in Hessen erklärt, dass das eigentlich nicht sein kann, weil seit 2012 alle Hinweise, die irgendwie im Zusammenhang mit dem NSU stehen, nicht mehr gelöscht werden dürfen. Und daraufhin meinten eben die hessischen Verfassungsschützer, ja, okay, ja, die Daten lassen sich auch rekonstruieren, dann korrigieren wir hier mit unserer Aussage.
An welcher Stelle kommt der NSU denn mit ins Spiel?
Also die hängen alle zusammen. Combat 18 ist der militärische Arm der Neonazi-Organisation Blood and Honor und die wiederum, die gelten als Hauptunterstützer des NSU. Die hessische Niedersächsische Allgemeine, die hat zum Beispiel recherchiert, wie quasi diese Wurzeln des NSU und die Neonazi-Szene in Kassel aufgestellt ist. Da gibt es zum Beispiel eine Kneipe, die war jahrelang Treffpunkt der Neonazis aus Kassel, aber auch aus Dortmund. Und da waren eben auch Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben dabei und eben auch Stefan E.
Wie geht's jetzt weiter?
Also der Tagesspiegel schreibt, dass jetzt deutschlandweit gerade V-Leute befragt werden sollen, ob denen Stefan E. in den letzten 10 Jahren irgendwie untergekommen ist. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, ne, damit da kein falscher Eindruck entsteht, man kann nicht alle Neonazis 24/7 überwachen. Dafür gibt es von denen einfach zu viele. Ja. Und die Ermittler versuchen auch gerade noch zu klären, ob der Tatverdächtige allein gehandelt hat. Das ist noch so ein bisschen fraglich. Der selber sagt zu den Vorwürfen bisher nichts. Außerdem fehlt auch noch die Tatwaffe und ein Auto, das der Tatverdächtige möglicherweise gefahren haben soll.
Weiß man denn mittlerweile mehr dazu, warum eben jetzt gerade Walter Lübcke zum Ziel geworden ist?
Also der Generalbundesanwalt, der hat ja mittlerweile übernommen, der sieht zureichende Anhaltspunkte für einen rechtsextremen Hintergrund, das sagt er, und er spricht eben von einem politischen Attentat. Laut Spiegel gehen die Ermittler gerade Hinweisen nach, dass der Tatverdächtige bei so einer Veranstaltung gewesen sein soll, bei der Walter Lübcke die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft verteidigt hatte. Es ist schon eine Weile her, 2015 war das. Lübcke hatte damals auf dieser Veranstaltung von Werten gesprochen und eben gemeint, wer diese Werte nicht vertrete, dem stehe es frei, das Land zu verlassen. Das hat damals bei der Veranstaltung schon für heftige Reaktionen gesorgt und später im Netz für eine ganze Hasswelle. Stefan E. hat das wohl kommentiert und Lübcke online in einem Chat beschimpft. Ob er auch selbst bei der Veranstaltung war, das ist noch unklar. Warum aber Lübcke gerade jetzt, also im Prinzip ja 4 Jahre nach diesen Äußerungen erschossen wurde, das ist auch unklar.
Stefan E., derjenige, der eben dringend tatverdächtig ist, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke umgebracht zu haben, soll tiefer in der deutschen Neonazi-Szene drinstecken, als der hessische Verfassungsschutz das bisher erklärt hat. Aktuelle Infos dazu von Tina Kiesling in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Dinger sind wirklich eine sehr, sehr pelzige Angelegenheit. Die haben richtig lange und sehr, 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 sehr viele Haare überall am ganzen Körper, oben, unten, vorne, hinten. Und im Zweifel gilt, nur gucken, nicht anfassen. Nein, ich spreche nicht von eurem neuen Freund, so gut kennen wir uns ja leider nicht. Und auch nicht vom Eichenprozessionsspinner, sondern vom Schwammspinner. Ja, auch der findet es im Moment so richtig super bei uns, vor allen Dingen in Teilen von Thüringen, in Franken und so rum um Leipzig. Da sind momentan Millionen Schwammspinner unterwegs. Und wir klären jetzt mal, warum die sich denn ausgerechnet bei uns so irre wohl fühlen. Zusammen mit Daniela Franzisi, die ist Insektenexpertin vom NABU. Frau Franzisi, ich finde, der Schwammspinner sieht diesem Eichenprozessionsspinner gar nicht mal so unähnlich. Also sie beide sind unheimlich haarig. Woran erkenne ich denn jetzt diesen Schwammspinner?
Beim Schwammspinner ist es so, dass die Raupe, vor allem die älteren, gekennzeichnet sind durch so rote und blau gefärbte Warzen. Also das sieht man auf der Oberseite zwischen den Haaren. Und das ist eigentlich so ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Also er ist praktisch nicht ganz so gut getarnt wie der Eichenprozessionsspinner.
Okay, und warum heißt der so? Schwammspinner? Ich finde den Namen ja schön, ich finde, da steckt viel drin. Aber woher kommt das?
Schwammspinner hat wirklich damit zu tun, dass wenn die Falter eben die Eier ablegen, dass sie dann diese Eier auch nochmal schützen durch sogenannte Afterhaare. Das sind also Härchen, ganz viele, die sind so braun-gelblich und die liegen über den Eiern drüber. Das heißt, von Weitem ist das für Tiere, aber auch für Menschen so zu sehen, als wäre das ein Schwamm, der da gerade klebt. Und daher hat dann dieser Falter auch seinen Namen Schwammspinner erhalten.
Ist denn dieser Schwammspinner auch so gemein oder so unangenehm wie eben der Eichenprozessionsspinner, weil der macht ja Hautreizungen. Im schlimmsten Fall kann man Asthma bekommen davon.
Das ist richtig. Also prinzipiell sind diese Raupen erstmal ungefährlich, aber wie Sie gesagt haben, in einzelnen Fällen kann es eben auch zu starken allergischen Reaktionen kommen. Das liegt einfach an dieser starken Behaarung. Da sind also auch Brennhaare, sogenannte, die die Raupe besitzt. Und wenn die eben in die Luft gelangen, beziehungsweise manche Menschen die einatmen, dann kann das leider auch Reizungen und eben auch Asthma auslösen.
Okay, aber auch beim Schwarmspinner kann das eben, warum verliert er die Haare überhaupt? Also passiert das einfach, weil er so viele hat, oder was steckt dahinter?
Beim Schwammspinner wie auch bei anderen Raupen steckt dahinter, dass sie Brennhaare haben, die eben auch abbrechen, in die Luft gelangen und vor allem sollen sie gegen Fressfeinde schützen. Also man muss immer aufpassen und sagen, auch das, was jetzt vielleicht uns Menschen schadet, ist eigentlich gar nicht gegen uns gerichtet, sondern in der Natur ist das so vorgesehen, dass zum Beispiel Fressfeinde wie Vögel, Eidechsen durch diese Brennhaare halt auch abgeschreckt werden und diese Raupen in Ruhe lassen, damit auch der Falter eine Chance hat, dann wirklich von der Raupe zum Falter sich zu entwickeln.
Das scheint ja dann zumindest im Moment sehr gut zu funktionieren, sonst gäbe es im Moment nicht so viele Schwarmspinner. Warum fühlen die sich so wohl in Deutschland?
In diesem Jahr, da gemeldet wird in verschiedenen Gebieten Deutschlands, dass es wieder so viele Schwammspinner, also wirklich so ein massenhaftes Auftreten gibt, hängt es damit zusammen, dass wir eben einen sehr trockenen und warmen Frühsommer hatten. Auch der Winter war natürlich letztes Jahr sehr mild gewesen. Das sind einfach Wetterbedingungen, die natürlich solche Populationen zum einen begünstigen. Dann gibt es noch zwei weitere Aspekte. Das eine ist, Schwammspinner in Massen kommen dann natürlich vor, wenn die Pflanzen, die sie normalerweise nutzen, auch geschwächt sind. Gesunde Bäume, die haben sozusagen auch Mittel in der Pflanze selbst, um diese Fressfeinde einfach von sich auch abzuwehren. Und ein dritter Aspekt, da lässt sich dann doch auch schon der Klimawandel irgendwie abzeichnen. Also auch das spielt eine Rolle, dass wir insgesamt halt einfach ein wärmeres Klima haben.
Auf welchen Bäumen sind die denn am liebsten eigentlich?
Beim Schwammspinner ist es so, dass er Eichenbäume bevorzugt als Raupe, aber er hat eine sehr große Auswahl, was er an Nahrung vertilgen kann. Also man sagt, es gibt über 400 Pflanzenarten, wo die Raupe sozusagen sich ihr Futter sucht. Das kann also nicht nur die Eiche sein, das können auch Buchen sein. Von dem her hat er sehr gute Bedingungen, was zu finden.
Was machen wir denn jetzt eigentlich mit dieser Raupe? Ich habe den Eindruck, die hat jetzt nicht so eine richtige Fankurve bei uns in Deutschland.
Und das ist richtig. Der Schwammspinner hat bestimmt auf Seiten der Menschen kein so gutes Image. Man muss allerdings auch betonen, in der Natur ist es natürlich so gedacht, dass auch diese Raupe als Nahrungsquelle genutzt wird. Eben von Vögeln, Eidechsen, auch von anderen Insekten. Von dem her, auch wenn er für uns Menschen lästig ist oder eben auch in gewisser Weise schädlich, er gehört eben auch zum Kreislauf der Natur.
Und im kommenden Jahr, wenn es dann eben nicht mehr so warm ist, zum Beispiel im Frühsommer, kann man dann eher davon ausgehen, dass es weniger wieder von diesen Raupen geben wird? Oder hat es überhaupt schon mal gegeben, dass es so viele gegeben hat?
Es gibt es öfter, dass Schwammspinner massenhaft in Deutschland auftreten. Beispielsweise auch 2003 und 2004, wo wir so auch einen super Sommer hatten. Das hatten wir natürlich jetzt 2018 ja im Endeffekt auch. Da kann das passieren, dass diese Schwammspinner wirklich sehr verstärkt auftreten. Man muss aber dazu sagen, in der Regel ist es so, wenn ein Jahr diese Tiere sehr stark vertreten sind, dann ist auch einfach für andere Fressfeinde das ein großes Futterangebot, sodass die auch wieder in der Population reduziert werden. Also es ist dann wirklich zu hoffen, dass da auch die Natur ins Lot kommt und das nächstes Jahr nicht so schlimm ist.
Also der Schwammspinner ist unheimlich haarig und kann eben auch leider gesundheitliche Probleme verursachen. Im Moment fühlt er sich sehr, sehr wohl in Deutschland. Warum das so ist, darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Daniela Franzisi. Die ist Insektenexpertin vom NABU.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Lage zwischen Iran und den USA ist im Moment nicht mehr nur angespannt, es ist wirklich ernst. Der Iran hat eine Drohne der USA abgeschossen, irgendwo über dem Persischen Golf. Das war iranisches Hoheitsgebiet, sagt der Iran. Die USA meinen, das waren internationale Gewässer. Deutungshoheit ist manchmal
eine schwierige Angelegenheit. Dann der Befehl von Donald Trump zum Gegenangriff, der eigentlich für heute Morgen geplant war. Dann aber 10 Minuten später alles zurück, kein Angriff, weil Donald Trump eben darüber informiert worden sei von einem seiner Generäle, dass die Drohne auch 150 Menschen töten könnte. So hat Trump das heute getwittert. Holen wir uns ein paar Einschätzungen zur Lage von unserem Korrespondenten in Washington, Philipp May. Philipp, erst der Angriff, dann doch nicht, dann twittert Trump darüber. Kann es sein, dass sich der Präsident der USA leichtfertig verhält in so einer ernsten Situation?
Ich habe fast das Gefühl, dass ausgerechnet Trump gerade sowas wie die letzte Sicherheitslinie ist, die noch verhindert, dass es überhaupt zu einem Konflikt kommt. Dafür muss man ihm jetzt nicht direkt auf die Schulter klopfen. Er hat sich die ganzen Kriegstreiber in sein Kabinett geholt, zum Beispiel John Bolton, der nationale Sicherheitsberater, der schon 2003 unter Bush maßgeblich für den Irakkrieg verantwortlich gewesen ist und der schon vor 4 Jahren, damals war Obama noch am Ruder, einen Gastbeitrag in den New York Times geschrieben hat, der sinngemäß oder dessen Überschrift lautete, bombardiert den Iran, um die Bombe zu verhindern. Aber Trump, das kann man sicher sagen, der will keinen Krieg. Der hat im Wahlkampf versprochen, dass er die Truppen nach Hause holt und er versucht, sich dran zu halten. Nun hat er sich von den Falken in seiner Regierung immerhin an den Rand einer militärischen Auseinandersetzung treiben lassen. Und der Druck in der Republikanischen Partei, die Vergeltung sehen will, ja, der ist nicht kleiner geworden.
Was wollen denn die USA oder eben was will Präsident Trump denn überhaupt im Fall Iran erreichen? Kann man das irgendwie so zusammenfassen, dass es halbwegs nachvollziehbar ist?
Naja, also fairerweise muss man schon sagen, dass die Rolle des Iran in der Region schwierig ist. Das Mullah-Regime, das unterstützt, beziehungsweise eigentlich muss man eher sagen, es lenkt zahlreiche Player im Mittleren Osten, zum Beispiel die Hisbollah-Miliz im Libanon und in Syrien. Das ist ja auch der Grund, warum die Trump-Regierung aus dem Atomvertrag ausgestiegen ist, weil sie gesagt hat, wir finanzieren hier iranische Kriegstreibereien, wenn wir mit denen Wirtschaft machen sozusagen, beziehungsweise Handel treiben. Und Trump hofft, dass sich der Iran jetzt unter Druck der Sanktionen, die so hart sind, tatsächlich wie noch nie zur Zugeständnis bereit erklärt, beziehungsweise einfach nicht mehr in der Lage ist, weil es denen so schlecht geht, seinen Einfluss wirklich wahrzunehmen und auszuweiten. Doch es scheint zurzeit, und da sind wir jetzt wieder bei dir, das Gegenteil der Fall zu sein. Mhm. Bisher hat es das den Iran eher in die Vorwärtsverteidigung gebracht, nach dem Motto, seht her, was euch der Rückzug aus dem Atomdeal gebracht hat, nämlich nur Ärger.
Was für Optionen stehen denn den USA jetzt überhaupt noch offen? Also was sind so die Handlungsspielräume?
Tja, also wenn sie sich ein Szenario ausmalen dürften, dann hoffen sie sicher, dass es jetzt einfach einen Regime-Change gibt, am besten durch eine Implosion nach innen, weil sich das Volk gegen die Mullahs erhebt, weil sie so unzufrieden ist. Aber das ist natürlich Traumwelt. Ansonsten wird es der USA wahrscheinlich schon darum gehen, die Bedrohung oder die vermeintliche Bedrohung durch den Iran zu minimieren, also den Bau der Atombombe irgendwie zu verhindern und zweitens zu verhindern, dass der Iran eine Bedrohung für andere Länder darstellt. Eine Kritik am Atomdeal war ja, dass der Vertrag nicht das Raketenprogramm beinhaltet, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass sich der Iran von den anderen Ländern ebenfalls bedroht fühlt.
Da klingelt gerade irgendwas bei dir im Hintergrund.
Ja, das ist mein Telefon hier. Ja, ist nicht schlimm. So ist das manchmal. Ich lege mal direkt auf. Ja, genau. Wir können weiterreden.
Alle wollen mit dir sprechen. Jetzt sind wir erstmal dran. Genau. Noch eine kurze Einschätzung zum Schluss, Philipp. Dieser fast Militärschlag, so muss man es ja nennen, ist das tatsächlich eine neue Eskalationsstufe? Also ist ein Krieg dadurch wirklich wahrscheinlicher geworden?
Also die Situation, die kann definitiv jederzeit eskalieren. Es gibt allerdings, wie ich finde, heute auch kleine Zeichen von beiden Seiten, die man zumindest so interpretieren kann, dass man es noch nicht auf die Spitze treiben will. Michael Pompeo, Außenminister und auch einer, der als Falke gilt, hat jetzt eine offizielle rote Linie verkündet. Und zwar für den Fall, dass es tote US-Soldaten geben sollte, dann würde man losschlagen. Und das ist ja bei einer Drohne, beim Drohnenabschuss bekanntlich nicht der Fall. Und gleichzeitig hat der Luftwaffenchef Irans erklärt, man hätte auch ein bemanntes Flugzeug abschießen können, das sich angeblich auch auf iranischem Gebiet befunden habe. Aber man habe die Drohne gewählt. Also die rote Linie ist gezogen, aber noch befindet man sich diesseits davon. Und das ist vielleicht die beste Nachricht.
Der Konflikt zwischen Iran und den USA geht weiter. Aktuelle Infos dazu von unserem Korrespondenten aus Washington, Philipp May.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie sich alle aufgeregt haben, ne? Oh, das wird schlimm da draußen, wenn die dann überhaupt irgendwie wieder alle auf ihren Handys ringen und dann auch noch auf der Straße rumlaufen. Ja, ja, ja. Pokémon Go, das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Augmented Reality Spiel. Man muss eben mit seinem Handy durch die Gegend laufen, ne, und Pokémon sammeln. Jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. So, und jetzt geht eben ein neues Spiel dieser Art an den Start, das ja vielleicht genauso erfolgreich und hypnotisierend wirken könnte. Das sagen zumindest Experten. Ab heute gibt es in den USA und in Großbritannien Harry Potter Wizard Unite als App. Und unser Reporter Christian Schmidt hat es natürlich schon mal gespielt. Und kann euch jetzt sagen, wie es ist. Also Christian, erstmal, was meinst du, wird so krass wie Pokémon Go tatsächlich?
Ja, wenn man sich die Optik des Spiels anguckt, sind auf jeden Fall alle Voraussetzungen geschaffen. Also es sieht schon mal ziemlich ähnlich aus, ist ja auch derselbe Hersteller, Niantic. Mhm. Auch bei diesem Harry Potter Spiel muss man durch Straßen laufen und irgendwas aufsammeln. Also genauer gesagt, man muss verschiedene Wesen und Charaktere aus dem Harry Potter Universum in ihre reale Umgebung übersiedeln. So heißt
es. Danke, dass du dich freiwillig gemeldet hast, dem Ministerium zu helfen. Ich bin Harry Potter. Dann wollen wir mal anfangen.
Okay, eine Kollegin hat mich vorhin aufgeklärt, dass es nicht darum geht, Harry Potter zu töten, wie ich eben zuerst dachte. Also ich habe es auch gemacht, ich habe ihm geholfen,
Sehr schön. Aber
bevor ich anfangen konnte, musste ich erstmal eine ganze Menge Erklärungen mir anhören, damit man auch kapiert, wie das Spiel funktioniert. Dann Namen eingeben, man muss sich registrieren oder mit Facebook verbinden, Datenschutzerklärung bestätigen muss man auch und am Schluss noch, das ist ganz wichtig und witzig, noch versichern, dass man sich da draußen auf den Straßen der Stadt vorsichtig bewegt, also dass man nicht aufs Handy glotzt und vom Auto irgendwie am Ende überfahren wird. Wurde ja damals auch bei Pokémon Go befürchtet, dass massenweise junge Leute umgefahren werden.
Gut, das sind also jetzt mal so die theoretischen Voraussetzungen. Dann zeig doch bitte mal, du hast das Spiel jetzt offen auf deinem Handy.
Ja, warte mal, ich weiß nicht, ob es zu laut ist. Hört man jetzt, ne? Es piept. Ja.
Da ist was, genau. Und dann also raus auf die Straße.
Ja, du hättest dann hier so eine kleine Karte, aber so schnell geht's im Grunde genommen gar nicht. Bei Pokémon Go muss man sofort raus, ne? Bei dem alten Spiel Harry Potter. Der will erstmal, dass man drinnen bleibt, ne? Und so ein kleines Minigame absolviert. Ich habe das vorhin schon mal zusammen mit der Kollegin Mintu Tran gespielt, die mir auch erklärt hat, dass man Harry Potter nicht umbringen muss. Im Büro und plötzlich, Augmented Reality, ne, stand da so ein Pirat auf dem Schreibtisch, der rumgefuchtelt hat.
Habe ich gar nicht gemerkt, aber habe ich doch die ganze Zeit neben dir gesessen.
Du warst ganz cool. Still und heimlich gespielt. Man musste auf dem Touchscreen so eine Rune nachmalen, um die ersten Punkte zu kriegen. Ja, und jetzt?
Geh mal darüber.
Oh.
Du musst den Zauberspruch nachzeichnen.
Ach so.
Gut gemacht. Nachdem du Hagrid nun zurückgeschickt hast, solltest du das im Register vermerken.
Christian, du hast es geschafft.
Ja, also hat man aber eben gehört, dass ich erstmal gar nichts raff. Ne? Also das war dann am Ende nicht schwer, wenn man erstmal wusste, was zu tun ist. Also, war dann auch am Ende, würde ich sagen, eher was für Jüngere, dieses erste kleine Rätsel. Aber wir werden sehen, wer da so in den nächsten Tagen auf der Straße rumlungert und Harry Potter zockt. Es gibt ja tatsächlich noch eine riesen Fanbase. Also das Spiel allein hätte schon das Zeug, nochmal ein Hype zu werden, wie das bei Pokémon Go war.
Heute ist es eben in den USA und Großbritannien ja rausgekommen. Man kann das ab jetzt spielen, in Deutschland aber noch nicht. Wann denn dann auch bei uns?
Also einen offiziellen Termin gibt es noch nicht, aber auch da, wenn wir auf Pokémon Go gucken, da hat es nur wenige Tage gedauert, bis das Spiel in Deutschland auch verfügbar war. Hier ist ja auch ein großer Markt und wir haben ja eben auch reingehört, diese deutsche Vertonung, die ist schon fertig.
Eben, die ist schon da. Wie hast du es denn dann überhaupt auf dein Handy gekriegt?
Bisschen getrickst habe ich. Also bei einem Android-Telefon kann man von bestimmten Quellen im Netz die Installationsdatei einfach runterladen. Beim iPhone, das habe ich jetzt gemacht, kann man einfach die Region vom App Store auf Großbritannien stellen. Dann kann man das Spiel runterladen. Das Ding ist nur, man kann es zwar anspielen, aber wenn man richtig raus will, das siehst du ja hier, wenn du mal guckst auf der Karte, da ist leer. Da sind noch keine Charaktere, ein paar Vöglein fliegen rum, aber du kannst nichts einsammeln. Also du siehst die Augmented Reality Karte, die Straße rund um unser Funkhaus in Köln, läuft aber noch irgendwie kein Muggelputz rum, mit dem du irgendwie interagieren kannst. Das wird noch ein paar Tage dauern, bis die Straße dann offiziell bevölkert wird.
Also, wenn ihr demnächst wieder Menschen vielleicht auch eben in Zaubergewändern seht, die auf ihr Handy starren und durch die Stadt laufen, dann wisst ihr einfach schon Bescheid. Harry Potter Wizards Unite ist gestartet. In Deutschland geht es dann wahrscheinlich so in den nächsten Tagen los offiziell. Christian Schmidt, unser Reporter, hat es schon mal angespielt und es erinnert wirklich stark an Pokémon Go. Ob das auch so ein Hype wird, werden wir sehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da ist endlich wieder WM und dann kriegst du direkt im ersten Gruppenspiel auf den Fuß. Und zwar so richtig, volle Möhre. Jennifer Marujan, die wichtigste Spielerin der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat sich vor fast 2 Wochen den Zeh gebrochen durch einen Foul von einer chinesischen Spielerin. Und sie kann seitdem nicht mehr spielen. Die komplette Vorrunde war sie raus. Und ich glaube einfach, für so eine Spitzensportlerin ist das einfach richtig, richtig bitter. Morgen geht's im Achtelfinale gegen Nigeria. Und ob Jennifer Marujan dabei sein wird, naja, also zumindest trainiert sie wieder mit. Heute im Abschlusstraining dazu. Das kann man jetzt als gutes Zeichen sehen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Trick, um die gegnerische Mannschaft einzuschüchtern. Man weiß es nicht so ganz genau. Uns interessiert an dieser Stelle, wie lang kann sich eigentlich so ein Zehenbruch ziehen? Und das hat mir Christoph Lukas erklärt, der ist Sportorthopäde. Christoph, ein gebrochener Zeh bei Jennifer Marujan, ist es der mittlere Zeh vom linken Fuß, so genau weiß man das. Wie lange dauert das, bis das wieder ausgeheilt ist?
Das ist natürlich schwierig, so pauschal zu sagen. Ich habe die Spielerin jetzt nicht selber gesehen, nicht untersucht. Ich kenne die Röntgenbilder nicht. Es gibt ja schon Unterschiede, ob das Gelenk mit beteiligt ist, ob der Knochen nur so gebrochen ist. Aber normalerweise kann man sicherlich von 3 bis 6 Wochen ausgehen.
Tut das eigentlich sehr weh?
Das ist natürlich vom individuellen Schmerzempfinden von jedem Einzelnen abhängig und natürlich auch, wie stark der Zeh gebrochen ist oder an welcher Stelle. Aber der Zeh ist bei jedem Abrollvorgang mit beteiligt und kommt dann natürlich in Bewegung. Und natürlich, klar, ein gebrochener Knochen tut weh.
Warum ist das ein Unterschied? Sie haben ja gerade gesagt, ob irgendwie das Gelenk betroffen ist oder nur der Knochen. Also was macht das eine komplizierter oder eben nicht?
Gut, wenn das Gelenk beteiligt ist, dann sollte der Knochen eben möglichst optimal stehen, dass da keine Stufe im Gelenk ist, keine Fehlstellung, dass sich nicht frühzeitig eine Arthrose bildet.
Aber das heißt, wenn die Marujan jetzt in dieser kompletten Vorrunde ja ausgefallen ist, nicht spielen konnte, würden Sie auch sagen, als Sportorthopäde, ja, richtige Entscheidung, weil mit so einem Zeh kann man nicht spielen?
Also, dass sie die Vorrunde nicht gespielt hat, war sicher richtig. Also da muss man natürlich auch den Kollegen von der Nationalmannschaft im medizinischen vertrauen. Die werden das schon richtig machen. Ist ja auch insofern zweischneidig klar, es tut weh. Aber die Frage ist, wie gut sie damit dann auch Fußball spielen kann, ist immer noch die andere Frage. Den Schmerz unterdrücken ist das eine. Aber ob man dann wirklich damit kicken kann, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu Handball oder Basketball.
Wie behandelt man das denn dann überhaupt? Wird das geschient? Wird das getaped?
Also wenn das jetzt nicht irgendwie mit Gelenkbeteiligung ist und nicht operiert werden muss, dann kann man üblicherweise den Zeh an den Nachbarzeh mit einem Tape schienen.
Wie lang muss das dann im Endeffekt wirklich ruhig gehalten werden?
Je nach Art des Bruches und wie der Heilungsverlauf ist, normalerweise so 2 bis 4 Wochen.
Das heißt, ab dann kann man den Fuß auch wieder voll belasten oder muss man erstmal langsam wieder anfangen?
Normalerweise würde man sicherlich langsam anfangen mit dem Sport. Ich denke jetzt auch hier in dem speziellen Fall mit Fußball-WM muss man gucken, wie es aussieht, wie es von den Schmerzen ist, dass sie da eventuell auch bald wieder spielen wird.
Also doch, eventuell bald wieder spielen, sagen Sie. Das heißt, Sie glauben, dass bis zum Ende der WM durchaus nochmal Jennifer Marujan auf dem Spielfeld stehen könnte?
Ja, also wie gesagt, ich habe Röntgenbilder nicht gesehen, habe die Spielerin nicht gesehen, aber ich denke schon, dass es zumindest im Bereich des Möglichen ist. Wenn es ein normaler Bruch ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da auch die Zähne zusammenbeißt und auch wenn es ein bisschen wehtut, wieder spielt, ohne dass es für sie negative Folgen haben muss.
Jetzt reden wir ja gerade über das Körperliche. Im Endeffekt, was ich mich immer frage, ist ausgerechnet bei einer Weltmeisterschaft, wenn einem da sowas passiert, wie wichtig ist der Kopf im Endeffekt auch, damit dieser Heilungsprozess irgendwie gut vorangeht?
Das ist sicherlich ganz entscheidend, die Einstellung, mit der jemand an die Sache rangeht, ob der von Anfang an sagt, oh je, das war's, nie wieder oder nicht bei dieser WM oder ob er sagt, okay, jetzt gucke ich so schnell wie möglich und sobald es geht, probiere ich's. Wichtig ist, denke ich, für die Spielerin, dass sie vom Kopf her weiß, wenn sie spielt, dass es sicher ist, dass sie nicht dauerhaft irgendwelche Verschlechterungen erwarten muss oder dass irgendein Risiko dabei ist.
Ja, dann gucken wir mal, ob Jennifer Marujan dann vielleicht doch dabei ist. Deutschland spielt ja morgen im Achtelfinale gegen Nigeria. Angepfiffen wird die Partie um 17.30 Uhr im Stadion in Grenoble und über den Zeh der Nation habe ich gesprochen mit Christoph Lukas, der ist Sportorthopäde.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.